glaube, dass die Hauptsache darin begründet ist, dass die Deutsche Bahn AG eine Art Außenstelle der offiziellen Politik der deutschen Bundesregierung ist. Das heißt, die Deutsche Bahn AG ist zu 100% Eigentum des Bundes und der Bund betreibt momentan mit dem Tarifeinheitsgesetz, was noch im Mai beschlossen werden soll, eine Politik, mit der allgemein das Streikrecht eingeschränkt wird und speziell kleine kämpferische Gewerkschaften, darunter die GDL, aber auch Marburger Bund oder Cockpit, an die Kandare gelegt werden sollen und faktisch nur den DGB-Gewerkschaften, den großen Gewerkschaften, das Recht gegeben werden soll, in einem Betrieb Streik auch durchführen zu können.
Das heißt, die Bundesregierung oder jetzt im Fall der Bahn, der Bahnvorstand spielt auf Zeit unter dem Motto, entweder GDL, ihr gebt jetzt nach oder es kommt das Tarifeinheitsgesetz und dann habt ihr verloren.
Genau, das ist die Politik, die betrieben wird und die meiner Ansicht nach von der Deutschen Bahn AG ferngesteuert betrieben wird. Also nicht einmal jetzt die Entscheidung von Herrn Grube alleine, sondern bei ihm sitzt ja auf dem Klappsitz vor dem Vorstandszimmer Herr Ronald Pofalla seit Januar diesen Jahres, also der frühere Kanzleramtsminister, der von der Kanzlerin da reingeschickt wurde. Und im Übrigen ist natürlich die Deutsche Bahn AG direkt abhängig von der Politik, die Dobrindt als Bundesverkehrsminister oder eben die Kanzlerin oder auch der Vizekanzler Herr Gabriel betreiben.
So wie Sie das jetzt schildern, finde ich das eigentlich kaum in den großen Mainstream-Medien. Da ist die Aufregung groß, gerade bei Bild, beim Spiegel, aber auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Und da sind sich eigentlich alle einig, die Schuld an diesem Streik liegt bei der GDL. Woher kommt dann dieser allgemeine Schulterschluss?
Naja, das gibt sicherlich viele Faktoren. Zum einen haben wir so eine Art Volksfront hier vorliegen, also von den großen bürgerlichen Parteien über die SPD, die jetzt eher eben DGB-nah ist, bis rein zum DGB, wo ja die Mehrheit der DGB-Einzelgewerkschaften, darunter die IG Metall zum Beispiel, das Tarifeinheitsgesetz unterstützen, während es Verdi und NGG ablehnen. Auch die EVG unterstützt faktisch das Tarifeinheitsgesetz. Diese Einheitsfront ist gegeben und da ist natürlich es naheliegend, dass eine kleine kämpferische Gewerkschaft ja wie der Teufel dargestellt wird und das legitime Recht, was sie hier praktizieren, als eine Art ja, Republik lahmlegen, dargestellt, was im Grunde völlig lächerlich ist. Ich meine, das heißt, wenn man nur die Zahlen bedenkt, dass der ganze Schienenbereich beim Personenverkehr 7% ausmacht vom gesamten Personenverkehr, also 93% sind nicht Schienenverkehr, beim motorisierten Personenverkehr, im Güterverkehr sind es vielleicht 12% oder 13%, die der Schienengüterverkehr ausmacht, die übrigen 87% sind LKW und so weiter und andere Transportarten. Das ist einfach lächerlich, da der GDL die Verantwortung zuzuschieben, dass eine angeblich eine Republik lahmgelegt werden würde.
Ist da die EVG jetzt bei den ganzen Auseinandersetzungen der lachende Dritte oder welche Rolle spielt sie denn in dieser Auseinandersetzung?
Die EVG ist seit Jahrzehnten, früher GDED, dann Transnet, eine Hausgewerkschaft, deren Spitze ganz eng mit dem Arbeitgeber verkuppelt ist, verwoben ist, was wir im Jahr 2008 ja so deutlich erlebt haben, wie nahtlos der Transnet-Chef, der damalige Chef der Vorgängergewerkschaft Transnet vor der EVG, Herr Norbert Hansen, zur Deutschen Bahn AG überlief und innerhalb von 3 Jahren, glaube ich, 6 oder 7 Millionen Euro für seinen Judaslohn bekommen hat. Die EVG, klar, wird profitieren, wenn die GDL unterliegen wird oder umgekehrt. Viele Mitglieder, die die GDL gewinnen hat können in den letzten 10 Jahren, sind Leute, die von der EVG, früher Transnet, enttäuscht sind und auf eine kämpferische Interessenswahrung setzen, die sie zum Teil bei der GDL auch praktiziert bekommen.
Wenn der Bahnvorstand der GDL jetzt nicht entgegenkommt und danach schaut es ja nun wirklich nicht aus, droht dann nicht auch ein unbefristeter Streik? Letztlich steht ja die GDL mit dem Rücken zur Wand. Was bleibt ihr denn sonst noch?
Das müssen Sie Herrn Weselski fragen, wenn er bereit ist, mit Radio Lora ein Interview zu machen. Ja, also ein unbefristeter Streik wird die GDL nicht führen können. Das ist tatsächlich bei der medialen Hetze, mal vom Geld abgesehen, schwer vorstellbar. Es gab früher Streiktaktiken, die die Drupa, die frühere Druck und Papier, heute bei Verdi, angewandt hat. Das nannte man Nadelstichstreik oder auch flexible Streiks oder rollende Streiks. Wäre es sich ermöglicht, dass einfach mal hier, mal dort, mal in Bayern, mal in MacPom wichtige Züge ausfallen. Das kann ich als Nicht-Funktionär einer Gewerkschaft, Nicht-Fachmann auf dem Gebiet jetzt nicht im Einzelnen sagen, aber Sie werden sich überlegen müssen, wie es weitergeht, wobei ich rein rechtlich gesehen glaube, dass das Gesetz, wenn es in Kraft tritt, das Tarifeinheitsgesetz, haben wir im Juni diesen Jahres, nicht rückwirkend auf einen Tarifkampf angewandt werden kann, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Sie haben ja von der medialen Hetze gesprochen, die derzeit stattfindet. Warum fehlen eigentlich die Stimmen in den Medien, die sagen, dass die Lokführer auch für unsere Arbeitsbedingungen kämpfen? Weil wir können ja mal auf die USA schauen, da hat man jetzt viel im Rahmen der Diskussion um TTIP gehört, wie denn da die Arbeitsrechte ausschauen in den USA. Und woher kommen denn im Vergleich zu den USA unsere relativ hohen Standards bei den Arbeitsrechten? Das wurde doch eigentlich von den Gewerkschaften erkämpft und das wurde nicht durch Bitte-Bitte-Sagen erkämpft. Warum wird das so wenig wahrgenommen? Weiß nicht, wie es unter der Bevölkerung ausschaut, aber von den Medien, dass Streikrecht ein Grundrecht ist, spielt ja da fast keine Rolle mehr.
Naja, wir haben eine, ich möchte nicht sagen Gleichschaltung, weil das ein Nazi-Begriff war. Ja, wir haben eine Schere im Kopf der entscheidenden Medien, der sogenannten Prime, der wichtigen führenden Medien in dem Land. Ob das jetzt orchestriert ist oder ob das jetzt nur das Denken der Chefredakteur ist, was runter durchgestellt wird, das erleben wir auch im Fall von Griechenland, wo also eine unglaubliche Hetze gegen eine neue Regierung betrieben wird. Und wenn die alte Regierung gewählt worden wäre, die Samaras-Regierung, hätte die längst alles gekriegt, was Syriza jetzt will. Aber es wird einfach gleichgeschaltet und es ist ganz schwer, andere Stimmen da im Netz zu finden oder bei den Medien zu finden. Und das ist momentan ähnlich bei der GDL eben nochmal, weil eben diese absurde Situation ist, wir haben eine große Koalition, das ist immer die Zeit der großen Schweinereien, das war so 66 bis 69 in Deutschland mit den Notstandsgesetzen, das war so 2005 so mit der großen Koalition und jetzt wieder. 2005 übrigens hat die große Koalition versucht, die Bahnen in die Börse zu bringen, das ist im letzten Moment 2008 gescheitert. Das ist halt schwierig, dann eine relevante, organisierte Opposition ausfindig zu machen, zumal der DGB eben selber das Tarifeinheitsgesetz im Jahr 2008, meine ich, oder 9, auf den Weg gebracht hat. Und natürlich ist richtig, wenn die Kleinen platt gemacht werden, also wenn Marburger Bund verschwinden würde, würde Verdi profitieren, wobei Verdi sich da relativ korrekt verhält momentan. Wenn die GDL verschwinden würde, würde die EVG profitieren. Also wenn überhaupt hier ein Organisationskampf stattfindet, dann ist es umgekehrt, dass die DGB-Gewerkschaft oder die Spitzen des DGBs und die Spitzen einzelner DGB-Gewerkschaften wie IG Metall, dass die einen Kampf gegen kämpferische Kleine machen, die ihnen zeigen, was eigentlich möglich wäre. Ja? Ich meine, dass jetzt die Arbeitszeit von 39 Stunden auf 38 Stunden reduziert werden soll bei der Bahn, die hatten 37 Stunden gehabt vor 7-8 Jahren und die wurde erhöht auf 39 Stunden. Wir hatten Kämpfe gehabt in den 80er Jahren oder Franz Steinkühler, IG Metall, für 35-Stunden-Woche, dass sie weiter permanent steigt, die Arbeitszeit, real ohnehin durch Überstunden und zum Teil auch formell bei der Bahn von 37 auf 39 ist ein Skandal. Und da müsste im Grunde jedes Gewerkschaftsherz höher schlagen, wenn zum ersten Mal seit 1994, glaube ich, in der Republik wieder für Arbeitszeitverkürzung, nicht nur für Überstundenbegrenzung, sondern für Arbeitszeitverkürzung gestreikt wird. Aber wie gesagt, nochmal, man schweigt dazu und man reduziert es auf irgendeinen Spinner namens Weselski, der irre sei, der Streikhansel wäre oder auf durchgeknallte Lokführer und sieht nicht, ja, das Exemplarische, wo es eben um Arbeitszeitverkürzung und um Kampf für die Beibehaltung des Streikrechts geht.
Vielleicht noch eine letzte Bemerkung und das geht dann eher an die Adresse der Bundesregierung. In der ehemaligen Deutschen Bundesbahn war es ja so, da saßen Beamte in den Loks. Die Bahn stellte damals im Rahmen der Daseinsvorsorge die notwendige Mobilität auf der Schiene sicher. Und dann entschloss sich ja die Politik, den Schienenverkehr privatrechtlich zu organisieren. Könnte man jetzt so sagen, Edge Badge, das habt ihr jetzt davon. Also letztendlich liegt doch die Verantwortung bei der Bundesregierung.
Man kann zweierlei sagen. Man kann sagen, das habt ihr davon, ja. Man muss aber jetzt auch sagen, dass mit dem Jahr 94, mit der Bahnreform, es ja dazu kam, dass in allen Bereichen der Bahn oder in fast allen Bereichen der Bahn, speziell ist bei den Lokführern, aber auch bei dem Zugbegleitpersonal, es zwei Arten von Beschäftigten gibt. Es gibt die Beamten, die machen bei den Lokführern noch mehr als 5.000 Leute aus, von 20.000 Streckenlokführern. Und es gibt die Lohnabhängigen ohne Beamtenschutz. Und das heißt, die Bahn zahlt, oder der Bund mit der Bahn zusammen, zahlt erheblich mehr den verbeamteten Lokführern als den lohnabhängigen Lokführern. Und das ganze Geschwafel und Geschwätz, wir dürfen nicht zulassen, dass hier zweierlei Recht ist in einem Berufsgruppe und so weiter, das ist einfach verlogen, weil es ist ohnehin zweierlei Recht da. Und die Bahn hat es noch gesteigert, indem sie den Beruf des Lokführers aufgespalten hat in den normalen Lokführer, Streckenlokführer und in den Rangierlokführer, den sie dann komischerweise Lokrangier Geschäftsführer nennt, was grammatikalisch gar nicht geht, aber egal. Auch das ist völlig falsch zu behaupten, die GDL würde jetzt verlangen, dass hier ungleiches Recht für gleiche Berufsgruppen gelten würde. Das hat umgekehrt der Bund und die Deutsche Bahn AG mit der Bahnreform und mit den Strukturen bei der Bahn selber geschaffen.
Und ich denke, die Bahn mit ihrem Verwaltungsapparat wird das ja wohl auch hinkriegen, verschiedene tarifvertragliche Regelungen auszuarbeiten mit verschiedenen Gruppen.
Ja, noch weiter, das habe ich auch lernen müssen. Mein Kollege Anton Kobel, der früher HBV-Sekretär in Heidelberg war, hat erklärt, dass über 2 Jahrzehnte lang es in der alten westdeutschen Bundesrepublik Deutschland Usus war, damals als die DAG noch existierte, und als die HBV, die Gewerkschaft, Handel, Banken und Versicherung, nicht bereit war, mit der DAG weiter zu verhandeln gemeinsam, dann mussten die öffentlichen Arbeitgeber am gleichen Tag, am gleichen Ort mit beiden Gewerkschaften verhandeln, aber nicht in einem Raum. So ein Arbeitgeber rannte mal ins eine Zimmer, um mit HBV zu reden, um dann im anderen Zimmer mit DAG das versucht, ähnliche Ergebnisse erreichen. Und es hat geklappt, 2 Jahrzehnte lang. Man darf aber nicht hinterher, man darf nicht zuerst verhandeln mit GDL, und dann was halb abschließen, auch nicht nur das Schreiben, damit EVG verhandeln, 3 Wochen drauf, weil dann natürlich die sich jeweils hochschaukeln würden. Wenn man das macht, an einem Ort zur gleichen Zeit mit beiden Gewerkschaften zu verhandeln, ist ein erprobtes Muster, was funktioniert hat 2 Jahrzehnte lang, wo die Deutsche Bahn AG sagt, oh, kennen wir nicht, keine Ahnung, wie geht denn das und so weiter. Das ist einfach gelogen.